Sei Fußfrei, der Tierfamilie-Podcast mit Peter Slawin.
Herbert Brasker und ich beispielsweise kennen uns und schätzen uns. Ich war der Einzige in ganz Österreich, der dieses 9:0 nicht ganz so schlimm fand als ich. Ich bin historisch schon da gespalten, denn ich bin als Fan groß geworden, als Lance Armstrong und Jan Ullrich wandelnde Apotheken auf der Landstraße waren und sich. Nur übersetzt heißt das: Ali, töte ihn. Also.
Willkommen beim TV Media Podcast, eine neue Folge. Heute zu Gast Peter Filzmeier.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Peter Filzmeier ist Politikwissenschaftler und, was glaube ich keine große Überraschung ist, auch ein massiver Sportfan. Keine große Überraschung mehr. Ich glaube, einige Leute wissen das schon. Wie groß ist Ihre Liebe zum Sport?
Sie ist das, wo ich leuchtende Augen habe, wo ich mit glühenden Ohren Sportveranstaltungen verfolge, und ich liebe wirklich auch meinen Beruf der Politikanalyse, aber beim Anschauen des Ibiza-Videos leuchtende Augen und glühende Ohren, das kann man von mir nicht verlangen. Das habe ich auch nicht bei aktuellen Politikanalysen, als Fan bei Sportereignissen und als möchte gern Sportreporter natürlich schon.
Sie haben zwei Bücher geschrieben über Sport, Atemlos, Olympia, kann ich beide sehr empfehlen, Atemlos, voller Sportanekdoten. Ich bin ein großer Sportfan und ich habe viele dieser Anekdoten, ich habe es nicht mehr gewusst oder gar nicht gewusst. Eine schwere Empfehlung. Sie haben auch einen Blog, Atemlos. Würden Sie sich eigentlich zutrauen, ein Live-Spiel zu kommentieren?
Ein Live-Fußballspiel oder bei anderen Sportarten leider nicht. Mit einer einzigen Ausnahme bin ich nämlich eben Fan und möchte gern Sportreporter. Das wollte ich als Bub immer werden, aber mit gemeingefährlichem Halbwissen, wie alle Fans, und natürlich auch voller Subjektivität. Die eine Ausnahme ist jene Sportart, von der ich wirklich was verstehe. Das ist Langstreckenlauf. Da durfte ich auch schon 5-mal zum Beispiel im ORF den Linz-Marathon kommentieren. Und hey, also sollten jetzt Marathonveranstalter von New York und Co. zuhören, bei meinen 5 Kommentatortätigkeiten live im Fernsehstudio gab es 4-mal einen Streckenrekord und beim 5. Mal wurde meine Partnerin Staatsmeisterin. Das hat zu einem kleinen Befangenheitsproblem geführt, aber hey, welcher Kommentator hat so eine Bilanz vorzulegen?
Absolut richtig, ja. Aber eine andere Sportart, wenn man ihn vorschlagen würde, zum Beispiel Fußball als Experte, warum nicht, oder?
Beim Fußball sehe ich mich in der Fanrolle oder überhaupt bei allem, was nur entfernt mit einem Ball zu tun hat, halte ich zu Spanien. Mhm. Herbert Brasker und ich beispielsweise kennen uns und schätzen uns mit einem Punkt, wo wir uns nie einig wären. Ich war der Einzige in ganz Österreich, der dieses 9:0 nicht ganz so schlimm fand, als die Spanier die Österreicher so hoch geschlagen haben. Und da gab es ja eine Pausenszene von einem Interview, das auch zur Legende wurde. Es wurde nämlich Toni Pfeffer gefragt, was er denn so meint, zugegeben bei 0:5 Pausenstand, keine sehr intelligente Reporterfrage. Und er hat aber eine tolle Antwort gefunden: hoch werden wir es nicht mehr gewinnen. Er hatte recht.
Ein absoluter Klassiker, muss man sagen. Ja. Österreichische Fußballvereine, ich weiß, dass Sie FC Barcelona-Fan sind. Für wen schlägt der Herz in Österreich?
Historisch gesehen, als Kind war ich Fan von Wacker Innsbruck, und zwar das damalige ursprüngliche Wacker Innsbruck.
Obwohl Sie Wiener sind.
Obwohl ich Wiener bin, aber der unvermeidlichen Frage in Wien, bist du Rapid oder Austria, bin ich mit kindlichem Revoluzertum irgendwie ausgewichen. Und man muss dazu sagen, das war die Zeit einer Zehnerliga, wo neben Rapid und Austria zumindest phasenweise Vienna, Sportclub, auch Admira Wacker, nahe Wien, alle in der obersten Spielklasse waren. Man hat also Wacker Innsbruck ziemlich oft in Wien spielen gesehen. Und das war die Mannschaft um den leider früh verstorbenen Bruno Betze, also wirklich eine große Innsbrucker Mannschaft. Da bin ich Wacker Innsbruck-Fan geworden, habe sogar noch die Metamorphose zum FC Tirol mit Trainer Ernst Happel aus Liebe zu diesem mitgemacht, obwohl er am Ende seiner Tätigkeit dort schon schwer von seiner Krebserkrankung gezeichnet war. Nur dann gab es einen riesen Finanzskandal, der auch zu Gefängnisstrafen geführt hat. Und da habe ich meine Fanstatus ruhend gestellt. Man wechselt nicht den Verein wie Unterhosen. Nur, ich komme ja immer vom Regen in die Traufe. Ich muss auch betonen, ich bin Fan des FC Barcelonas als Mannschaft, aber sicher nicht des Finanzdirektors und Präsidenten.
Und dadurch eben, wie Sie sagten, dass in der Bundesliga 5 Wiener Vereine, nehmen wir mal die Admira dazu, das heißt, die haben praktisch immer Innsbrucker sehen können. Sie mussten ja nicht einmal nach Innsbruck fahren, um sie zu sehen.
das war möglich. Ich war jetzt nie der Fan als Kind, weil es war in der Familie auch nicht so üblich, der wirklich als Fixpunkt jedes Wochenende den Stadionbesuch hatte, aber ab und zu doch. Und wenn man dann, egal, ob zu Rapid oder Austria gegangen ist oder auf die Hohe Warte, das hat mich immer schon fasziniert, in dieser ehemaligen Ziegelgrube des Stadions, wo ja bei einem Länderspiel gegen Italien die größte Zuseherzahl in der Zwischenkriegszeit überhaupt war, nach heutigen Sicherheitsvorkehrungen völlig unverantwortbar, zur Vienna, dann war mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Gegner war Gainsbourg. Ich habe das damals nicht entschieden, aber ich nehme an, auch mein Vater oder wenn ich mit anderen hingegangen bin, haben natürlich auch geschaut, vielleicht doch das Spiel eher gegen den damaligen Meister in den 70er Jahren, Wacker Innsbruck, und nichts gegen Klagenfurt, aber eher nicht Austria Klagenfurt.
Heute reden wir demnach wenig überraschend über Sportfilme bzw. Sportdokus. Wir haben uns ein bisschen vorher geeinigt, worüber wir sprechen möchten. Wir fangen mit Dokus an und zwar mit für mich einer der besten Sportdokuserien aller Zeiten, The Last Dance. Haben Sie ja auch gesehen. Wie finden Sie The Last Dance und worum geht's eigentlich?
Es geht um Basketball und nicht um irgendeine Basketballmannschaft und irgendeinen Basketballer, sondern es geht um die Chicago Bulls, die dreimal hintereinander in Serie in den 90er Jahren Champion der NBA wurden. Und dort hat gespielt Michael Jordan, hieß Ernest. Basketball wird nie wieder so schön sein wie zur Zeit von Michael Jordan. Wobei, um gleich Kritik auch einzubringen, wie bei vielen Sportarten und Sportstars bin ich gespalten. Als Basketballer war Michael Jordan das größte Genie aller Zeiten aus meiner Sicht. Aber er hat sich zum Beispiel immer geweigert, sich gegen Rassendiskriminierung allzu offensiv zu engagieren, mit der Begründung, auch rassistische weiße Amerikaner sinngemäß kaufen Nike-Schuhe und deren größter Werbeträger war er, ja. Aber einer seiner Hauptkonkurrenten, Larry Bird von den Boston Celtics, hat nach einem Spiel gegen die Chicago Bulls mit Michael Jordan gesagt, das war nicht Michael Jordan, der gegen uns gespielt hat, sondern das war Gott verkleidet als Michael Jordan. Das hat eine unglaubliche Leistung veranschaulicht. Und in The Last Dance geht es ja darum, nach 5 Meistertiteln will der Club-Eigentümer und der Manager der Chicago Bulls einen Umbau, will den Trainer entlassen, tut das auch schon mit Wirksamkeit des Folgejahres. Und diese Mannschaft tut sich aber noch einmal zusammen, um für den bereits entlassenen Trainer diesen letzten Meistertitel im letzten Tanz, The Last Dance, zu gewinnen. Und die Typen sind sehr gut gezeichnet. Da sind die glorreichen 7 nichts dagegen. Das ist Michael Jordan, der ein unglaublicher Egomane ist, der seine Mitspieler im Training mit Absicht lächerlich macht, um sie zu Höchstleistungen dadurch anzuspornen. Da ist sozusagen sein Deputy, wenn wir bei diesem Western-Vergleich bleiben, mit den glorreichen 7 Scottie Pippen, der zweitbeste Basketballer der damaligen Zeit war, aber nur der circa 50. oder 100. bestbezahlte. Den hat dieser böse Manager über den Tisch gezogen. Da ist Dennis Rodman, den man nach objektiven Kriterien nur als völlig durchgeknallt bezeichnen kann. Er ist Nordkorea-Fan, also Anhänger eines Diktators. Dass er ganz körpertätowiert ist, ist das kleinste Problem. Aber vor den entscheidenden Finalspielen ist er nach Las Vegas zu Sex- und Drogenpartys gechattet. Da gibt es dann einen Australier, der in der US-Liga nichts zu suchen hat und dagegen ankämpft. Da gibt's Tony Kukoc, der dort spielt und den Jordan und Pippen mal aus historischen Gründen, weil sie nicht gefragt wurden für seine Verpflichtung, fertig machen wollten. Und das bei den Olympischen Spielen, als man gegen Kroatien gespielt hat, mit dem US-Dreamteam auch getan haben. Nur in Summe waren die eine einmalige Mannschaft und den Ergebnis der Doku kann man vorwegnehmen, sie haben den letzten Tanz gewonnen. Und besonders beeindruckend, da kriege ich heute noch Gänsehaut, ist die Schlussszene, die findet im Grand Park in Chicago statt. Das ist üblich, dass dort also vor 100.000 Leuten eine Meisterfeier ist und die Leute halten Plakate in die Höhe, 6 is for history, also diese 6 Titel waren für die Geschichte, but 7 would be for heaven. Der 7. Titel wäre für den Himmel, aber die Mannschaft zerfällt wirklich. Michael Jordan ist zurückgetreten.
Eine großartige Doku, wie ich finde. Alles, was Sie jetzt gesagt haben, kommt auch in der Doku vor. Sie ist kritisch. nicht reine Heldenverehrung. Ich finde, die Interviewpartner, die aufgetrieben worden sind, sie sind alle da. Michael Jordan mit erstaunlich gelben Augen. Ich weiß nicht, was er für eine Krankheit hat, aber irgendwas stimmt da nicht. Scottie Pippen auch sehr, hat sich auch sehr kritisch geäußert. Innerhalb der Doku ist es auch das, was eine Doku für sie ausmacht, dass sie nicht nur eben logischerweise reine Heldenverehrung ist.
Das gehört zu einer Doku dazu und es gibt ja viele Themen im Sport, wie beispielsweise Dopingfragen, die man nicht einfach naiv ausblenden kann. Man braucht natürlich in sowas einen Einstieg und das ist schon vorher ein Bezug. Bei Michael Jordan und The Last Dance Basketball beginnt mein Anteil an der Geschichte vor den 90er Jahren, auf die bezieht sich die Doku, nämlich 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. Da war ich mit einem Schüleraustauschprogramm in Kalifornien und kannte Michael Jordan nicht, der damals noch ein Highschool-Spieler war in North Carolina, und habe dann in der Los Angeles Times eine Schlagzeile entdeckt, was passiert, wenn Michael Jordan einen schlechten Tag hat. Und ich dachte mir, da lese ich erst von einer sensationellen Basketballniederlage der Amerikaner. Ja. Nein, da stand drinnen, sie haben nur mit 20 statt mit 40 Punkten gewonnen. Auch ein schwacher Michael Jordan hätte nur 20 bis 30 statt über 40 Punkte gemacht. Und da dachte ich mir schon, was passiert eigentlich, wenn der Typ einen guten Tag hat, und habe angefangen, seine Karriere weiter zu verfolgen, und was dann passiert, ist Basketballgeschichte.
Sehen konnte man das in Österreich nur sehr schwer. Ich glaube, es gab damals das deutsche Sportfernsehen, DSF, bilde ich mir ein, mit einem gewissen Frank Buschmann als einzigen US-Kommentatoren, Experten. Da konnte man Spiele sehen von den Bulls. Wo haben Sie Spiele sehen können damals?
Ich hatte das Glück, die Bulls manchmal zumindest auch live erleben zu können. Nicht bei dem Schüleraustausch, da gab es keine Karten mehr fürs Basketballturnier und ich hätte sie mir wahrscheinlich mit 17 auch nicht leisten können. Aber ich war mehrfach auf Studienaufenthalten in den USA, nie in Chicago, aber zum Beispiel in Washington, wo die Washington Wizards dann gespielt haben gegen die Chicago Bulls. Und Michael Jordan hat ja dann nochmal seinen Rücktritt von der Rücktritt gemacht und als fast 40-Jähriger für die Washington Wizards gespielt. Und das gab auch eine legendäre Szene, nicht in Washington, da war weder das Team das Beste, noch war Michael Jordan mit an die 40 immer noch der Allerbeste. Er war der Beste aller 40-Jährigen in der Statistikgeschichte. Aber zu seinem dann wirklich letzten Spiel kam Michael Jordan mit der gegnerischen Mannschaft der Washington Wizards nach Chicago zurück. Und jetzt stellen wir uns vor, was passiert. Oder leider gibt es ein reales Beispiel, wenn jemand zwischen Real Madrid und Barcelona beim Fußball gewechselt ist. Mhm. Die würden ihn gnadenlos auspfeifen. Und als Luis Figo das getan hat, von Barca zu Real, haben sie im wörtlichen Sinn mit einem Schweinekopf nach ihm geworfen. Beschämend in der Geschichte meines Barcelona. Und was aber passiert, als Michael Jordan dort als 40-Jähriger in Chicago, wo sie im wörtlichen Sinne ein Denkmal gebaut haben, nochmal aufs Spielfeld tritt, die Leute stehen auf und beginnen zu klatschen. Und dann hören sie einfach nicht mehr auf zu klatschen. Man findet es leider in sehr schlechter Bildqualität auf YouTube. Es sind die längsten Standing Ovations der Sportgeschichte. Kann man wahrscheinlich nicht genau messen, aber ich habe auch nichts Längeres gefunden. Und das Beeindruckende ist, nachdem die zwei Sportreporter vom amerikanischen Sender ESPN endlich kapiert haben, es halten wir mal lieber die Klappe, weil da passiert was Magisches, was man gar nicht mehr kommentieren muss, sind die Bilder so für sich schon. Spreche. Da ist zum Beispiel ein kleines, junges Mädchen, ein paar Jahre alt. Das kann nicht wissen, was der jüngere Michael Jordan für Chicago Bulls alles gewonnen hat. Unmöglich. Das geht sich nicht aus, das war noch nicht geboren. Aber dieses kleine Mädchen merkt, und das kriegt man auch mit, da passiert was Magisches eben und ich will mitklatschen. Dann ist einmal im Bild ein alter, wirklich sehr alter Mann, der kann eigentlich gar nicht mehr weiter klatschen, aber er will unbedingt weiter klatschen. Da ist Patrick Ewing, Basketballer der New York Knicks und schon in College-Zeiten der Erzrivale von Michael Jordan. Knicks gegen Chicago Bulls war Brutalität, die mochten sich gar nicht. Aber der sitzt da und steht dann am Spielfeldrand und weint wirklich bitterlich und klatscht weiter und will auch immer weiter klatschen. Und diese Szene ist auch eine, die man nur mit Gänsehaut verfolgen konnte. Habe ich nicht live gesehen, ich war nicht vor Ort, aber das war schon toll.
Ich habe jetzt Gänsehaut, wie Sie das erzählen. Wechseln wir die Sportart zu einer anderen Netflix-Doku-Serie. Wir sind jetzt bei Im Hauptfeld, Tour de France im Hauptfeld. Es gibt schon 2 Staffeln. Wie gefällt Ihnen diese Doku?
Sie ist das Musterbeispiel für meine Gespaltenheit als Sportfan zwischen kritisch gegenüber Doping und dann doch der große Fan. Zunächst fand ich die Doping, der ja ein bisschen was von Laufsport versteht, aber eben auch kein wirklicher Radsportexperte ist. Ich kann die Ausdauerleistungen bewundern als Laufsportler, aber habe sehr viel Neues erfahren, weil es wird, das wusste ich zwar vorher schon, aber im Detail sehr gut erklärt, zum Beispiel, wie sehr Radfahren ein Mannschaftssport ist, wie für jede einzelne Etappe im Detail die Teamtaktik vorbesprochen wird. Ja. Einzelzeit fand die einzige Ausnahme. Und dass selbst der Beste der Allerbesten nicht gewinnen kann ohne diese Mannschaft, die er hinter sich hat. Mhm. Die erste Staffel beginnt ja zur Zeit der Tour de France, als Jonas Vingegaard Tadej Pogacar geschlagen hat, aber mit Wout van Aert an seiner Seite, der ihn sowohl durch die flache Etappen wie auch durchs Gebirge geführt hat. Und unvergessen ist der eine Anstieg, wo van Aert um sein Leben die Führungsarbeit leistet, Vingegaard dann antritt, Pogacar nicht mehr folgen kann, aber van Aert sich dann nachher wieder an Pogacar anhängt und ihn auch noch niedersprintet und das am Berggipfel. Also das hat mich alles irrsinnig beeindruckt. Die Schattenseite der Medaille ist auch klar. Der Radsport mit seiner Vergangenheit muss auch die Dopingdebatte mehr ansprechen. Das passiert in der Doku zu wenig. Ich bin historisch schon da gespalten, denn ich bin als Fan groß geworden, als Lance Armstrong und Jan Ullrich wandelnde Apotheken auf der Landstraße waren und sich Gigantenduelle geliefert haben. Und mein Held war derjenige, der des Drogentods gestorben ist. Das war Marco Pantani. Marco Pantani hat mich fasziniert, weil er nichts konnte außer bergauf fahren. Also er war ein guter Bergfahrer. Er war als Leichtgewicht auf Flachetappen schwach. Er war ein grottenschlechter Zeitfahrer. Aber die einzige Taktik, die er als Option hatte, hat er gemacht. Sobald es auch nur ein bisschen länger bergauf ging, hat er das Herz in beide Hände genommen und ist losgestapft. Das war vorhersehbar. Jeder Konkurrent, jedes gegnerische Team wusste das. Aber in seiner besten Zeit konnte man nichts dagegen tun. Und legendär ist die Etappe nach Les Deux Alpes gewesen, über den höchsten aller Berge, den Galibier vorher, als Pantani, der in der Gesamtwertung schon weit hinter Jan Ullrich zurücklag, 80 oder 90 Kilometer vor dem Ziel angetreten ist. Und ich habe das auch mit deutschen Kommentar gesehen. Das war faszinierend zu verfolgen. Jan muss nur sein Tempo weiterfahren. Pantani macht alles falsch. Er tritt viel zu früh an. Man kann nicht im Berg da 90 Kilometer alleine fahren, auch bergab, auch dazwischen auf dem Flachstück. Und am Ende waren es 9 Minuten, die Marco Pantani an diesem Tag herausgeholt hat. Und er hat die Tour de France auch gewonnen.
Aber er war auch gedopt.
Er war sicher gedopt. Bei Pantani ist es ja, so, dass ich das wusste. Und natürlich, als Fan redet man sich aus, das sind alle auch. Das ist eine der dümmsten Ausreden überhaupt. Denn die anderen machen das ja auch. Damit können sie jede Schweinerei und jedes Verbrechen auf der Welt rechtfertigen. Weil bei fast jeder Schandtat finden sie irgendjemand anderen, der das auch schon gemacht hat und noch schlimmer. Aber Pantani war für mich im Sport, und das ist ja auch in Filmen und Dokus so, gleichzeitig ein Beispiel, dass man immer eine Geschichte mitverfolgte Sportlers. Das war einerseits, dass er nur bergfahren konnte und trotzdem große Rundfahrten gewonnen hat, aber also beim Giro d'Italia in den Bergen gegen den großen Miguel Indurain und gegen Evgeny Bersin jedes Mal eine Minute und noch eine gewonnen hat, dann war klar, er kann gewinnen, es gibt noch eine Bergankunft und er braucht nur noch eine einzige weitere Minute, die holt er am Schlusseinstieg. Und dann haben sie wegen Schlechtwetters diese Etappe abgesagt. Dann ist er mehrfach im Training schwer verunglückt, von einem Auto zusammengeführt worden. Und dann gab es die einzige Weltmeisterschaft, wo er je eine Chance hätte als Bergfahrer, die war nämlich in Kolumbien. Sonst sind, das war noch lange vor Innsbruck, da war auch eine sehr schwierige Strecke, aber WM-Kurse ja oft was für Allrounder und nicht für Bergspezialisten. Ja. Es gab noch nie eine WM mit Bergankunft. Nur in Kolumbien war der wahrscheinlich schwierigste WM-Rundkurs aller Zeiten mit einem wirklichen richtigen Bergtrainer. Die Italiener wollten den nach einer Verletzung noch rekonvaleszenten Pantani gar nicht mitnehmen. Ihr Favorit war Bettini, ein Allrounder, der Klassiker gewonnen hat. Nur man konnte dann bei einem Berg auf der Strecke ja in Italien Pantani nicht ganz zu Hause lassen. Dann haben die Italiener gesagt, ja, aber wir fahren für Bettini. Pantani soll machen, was er will in diesem Rennen. Und ich habe selbst vorher gesagt, ohne Mannschaft kann man nicht gewinnen. Ja. Was hat Pantani gemacht? Wieder das Einzige, was er konnte. Von der ersten Runde angefühlt auf diesem Rundkurs. Beim ersten Meter dieses Berges ist er voll angetreten und hat das jede Runde wiederholt, weil es war seine einzig mögliche Taktik. Jeder andere hätte sich kaputt gefahren. Er hat alle anderen kaputt gefahren, hat das durchgehalten, bis auf die zwei Spanier, Indurain und Olano. Die sind auch beim letzten Mal am Berg noch halbwegs mit Ach und Krach mitgekommen. Und das Ziel lag leider im Tal. Mhm. Und bei der Bergabfahrt gegen zwei Spanier und als schlechter Sprinter, weil das konnte er auch nicht, hatte er keine Chance. Aber mein Herz hat für Pantani geschlagen, der irgendwie so der Inbegriff war, against all odds, ich versuche es trotzdem. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wo Bettini gelandet ist bei dieser WM im Nirgendwo.
Ja, über den spricht niemand mehr, kann man sagen, oder?
Er hat schon viel gewonnen, das war ein toller Fahrer, aber Pantani hat damals sogar die eigene italienische Mannschaft kaputt gefahren.
Against all odds, When We Were Kings wäre die nächste Doku, über die wir sprechen. Das ist keine Doku-Serie, sondern ein Doku-Film. Ich sage deswegen Against all odds, weil da ging es um den Rumble in the Jungle, ein Boxkampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman, wo, glaube ich, niemand mehr damit gerechnet hat, dass Ali siegen könnte.
Der sportliche Aspekt dieser Doku und ja auch des Films Ali mit Will Smith, also ich schaue auch Spielfilme, nicht, dass ich als Wissenschaftler nur Doku schaue, war natürlich, dass der damalige amtierende Weltmeister im Schwergewicht, George Foreman, groß, stark, am härtesten schlagend, als unschlagbar galt. Und da war der ehemalige Cassius Clay nach seiner Konvertierung zum Islam schon Muhammad Ali, dem sie den Titel ja weggenommen haben in den 60er Jahren, weil er den Kriegsdienst in Vietnam verweigert hat. Das war ein großes politisches Thema. Er hat das mit der Begründung getan, niemand vom Vietcong hat ihn je Nigger genannt. Das passiert ihm aber täglich in seiner Heimat USA. In Louisville, Kentucky, wo er aufgewachsen ist, war er mit übelster, widerlichster Rassendiskriminierung konfrontiert. Und seine besten Jahre als Boxer durfte er nicht boxen. Er ist dann mühsam wieder zurückgekommen und in den 70er Jahren, als dieser Kampf war, noch dazu in Kinshasa, in Zaire, war er der große Außenseiter. Das hat sich aufgeschaukelt, auch dadurch, durch einen Zufall, dass Foreman im Sparring eine kleine Verletzung erlitten hat und zum plangemäßen Termin nicht antreten konnte. Man hat sich aber entschieden, die reisen jetzt nicht alle ab und kommen irgendwann wieder, sondern die bleiben vor Ort. Das waren 6 Wochen oder so bis zum tatsächlichen Termin. Und jeden Tag gab es Berichte. Und es ist immer mehr emotionaler geworden. Und Ali war aber der Fan der Afrikaner, weil er sich immer für seinen Ursprung eingesetzt hat. Und das habe ich ja auch erst so nach und nach mitbekommen. Da war immer der Fanruf Ali Bambaye. Das klang zunächst natürlich, da hat er Fans, die irgendwas rufen. Nur übersetzt heißt das Ali töte ihn. Also die Atmosphäre war nicht wirklich friedlich dort. Und aus reflektierender Sicht war das natürlich auch wieder eine Form von Rassismus, nämlich der gute Schwarze und der böse Schwarze. Mhm. Das ist ja ein Doppelbild des Rassismus, das in den USA auch oft gepflegt wird. Ja. Beispielsweise Ali wurde Weltmeister in den 60er Jahren gegen Sonny Liston. Auch da war schon die Berichterstattung, da war der Liston der Böse und der Ali der Gute. Ja, ja. Also ist nicht alles immer nur schwarz oder weiß, sondern man muss da die Zwischentöne auch sehr beobachten. Aber letztlich hat Ali, dem man das nicht zugetraut hat, als der, der sich besser bewegt, 8 Runden lang Foreman sich ausbauen lassen und in der 8. Runde ihn dann K.O. geschlagen, dem ungeschlagenen Weltmeister aller Klassen. Wie die Geschichte weiterging, weiß man natürlich auch. Er hat in diesem Kampf schon sehr viele harte Treffer einstecken müssen, später noch viel mehr. Mhm. Er hat die Regel durchbrochen, mehrfach, the never come back, also dass Schwergewichtsweltmeister, die einmal geschlagen wurden, nicht wieder zurückkommen würden. Das ist er auch später sogar nochmal. Er hat den Titel wieder verloren, er hat ihn sich nochmal geholt, aber er hat viele Kämpfe eben bestritten, die der eine zu viel ist. Und da endet auch meine Begeisterung für den Boxsport, weil das beste Gegner Argument ist Muhammad Ali, der ja dann von seiner Parkinson-Krankheit schwer gezeichnet war und auch ein Mahnmal war, in welche Richtung Boxsport führen kann.
Aber als Typ?
anders als Michael Jordan, er stand für etwas. Mhm. Also er stand für eine politische Überzeugung, natürlich auch für Dinge, für Black Muslims, wo er sich einspannen hat lassen, mhm, als Leitfigur, wo man nicht weiß, ob er sich wirklich mit allen deren politischen Zielen identifizieren wollte. Aber er stand auch gegen Rassendiskriminierung und hat sich aktivst dagegen eingesetzt. Und in den damaligen USA, der 60er Jahre, wo sich Gouverneure geweigert haben, Gerichtsurteile gegen Rassendiskriminierung umzusetzen. Also der oberste Gerichtshof hat beispielsweise entschieden, Rassentrennung in Schulen ist rechtswidrig. Das war ein großer Fortschritt in den USA. Nur Südstaaten-Gouverneure haben gesagt, ist uns doch wurscht. Wir weigern uns da, die Polizei einzusetzen, um das umzusetzen. Die Schulen dürfen das ruhig weitermachen. Mhm. Und der damalige Präsident Eisenhower hat übrigens die Nationalgarde dafür eingesetzt. Mhm. Er hat gesagt, es ist nicht mein Urteil. Er hat das auch gar nicht selbst so positiv gesehen, aber hat das umgesetzt. Und Ali war derjenige, der da eine starke Stimme war und sich geäußert hat.
Mhm. Kommen wir von Dokus zu Spielfilmen jetzt und beginnen mit zwei Fußballfilmen. Der eine, mit dem wir anfangen wollen, ist Der ganz große Traum. Worum geht's da?
Der ganz große Traum ist eine sehr geschönte, es geschichtlich nicht ganz so genau nehmende Story, die Verfilmung, als der Fußball im 19. Jahrhundert, 1874, 75, aus England nach Deutschland kam. So wie es dann im Film geschildert wird, stimmt's nicht ganz. Angeblich durch einen Lehrer, der dann einer Schule Englisch unterrichtet hat. In Wahrheit hat er Deutsch und Philosophie unterrichtet. Und genau das sind andere Lehrer im Film, die ganz als die verzopften Konservativen dargestellt wurden. Mhm. Aber eben Fußball galt damals als ein Proletensport, als etwas, was also man in feinen Kreisen so gar nicht tun durfte, und das wäre es der Verfall der deutschen Sitten, wenn das gemacht wird, und dieser Lehrer wird dort auch massivst gemobbt und letztlich auch entlassen. Was mich fasziniert, abgesehen davon, ich bin da eher zufällig mal reingestolpert in dem Film, dass er gut gespielt ist, dass schon auch vielfältig Sozialkritik mitschwingt. Also es geht ja auch um diese Schulklasse, die zunächst selber ganz schockiert ist, was will der Typ mit diesem Ball, den wir jetzt reden sollen. Also das hat ja nichts mit Unterricht zu tun. Sich aber begeistern, aber da ist der eine Sohn aus der feinen, gut bürgerlichen oder sogar adligen Familie, der so schon sehr hochnäsig und verzopft sind. Andererseits der andere, dessen Vater einen großen Betrieb führt, aber eben nicht adelig ist oder aus guter Familie, aber reich. Deshalb ist er auch an dieser Schule. Auch der Sohn aus angeblich nicht so guten Kreisen. Es ist der Außenseiter, der da diskriminiert wird, weil er weder das eine noch das andere, also weder adelig noch reich ist. Und diese Typen und das Deutschland der damaligen Zeit, wie gesagt, sagt, im 1900 ist gut gezeichnet und anhand letztlich eines einfachen Spielfilms. Man kann natürlich sagen, das ist so eine Art Club der Toten Dichter für Arme. Ja, aber es geht um Sport. Beim Club der Toten Dichter geht es ja nur um Gedichte.
der wahrscheinlich doch bessere Film ist aber dann Das Wunder von Bern, oder?
Das Wunder von Bern ist wirklich eine Aufarbeitung von Typen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Der Inhalt ist schnell erklärt, oberflächlich. Die deutsche Fußballnationalmannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wird bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz, wo es eine Vorgeschichte gibt bei Fußballspielen, das ist quasi feindliches Ausland, wieder Weltmeister. Und aus deutscher Sicht hat das unglaubliche Identifikations- und Integrationseffekte ausgelöst. Wir sind wieder wer. Mhm. Auch da wieder Idealisierung. Man hat so getan, als wären das unverdächtige Helden. Der Trainer Sepp Herberger damals, genauso wie die Spielergeneration, nach unverdächtigen Helden gab es in Deutschland natürlich damals eine massive Sehnsucht, weil andere Helden nur rund ein Jahrzehnt nach der Nazizeit, das geht sich irgendwie nicht aus. Die waren meistens hochrangige Nazis oder verbrecherische Generäle. idealisiert natürlich dadurch, Sepp Herberger wurde als Trainer als minder belastet eingestuft und hat nur eine Geldstrafe bekommen in seinem Entnazifizierungsverfahren, war aber nichtsdestoweniger ein Nazi, wurde Mannschaftstrainer schon 1936, also als die Nazis schon an der Macht waren. Und der einzige Konflikt, den er mit ihnen hatte, war ein Machtkampf mit seinem Trainervorgänger Otto Nerz, aber nicht, dass er einen Konflikt mit den Nazis sonst wo hatte,
zum Krieg.
Ja, also man hat sich das schon zurechtgeschönt. Das ist der eine Aspekt, der den Politikwissenschaften natürlich irgendwie interessiert. Aber die Typen eben sind im Film so gut gezeichnet. Denn im Mittelpunkt steht ein kleines Kind, das vaterlos aufwachsen musste und ein großer Fußballfan ist. Vaterlos deshalb, weil sein Vater zwar nicht gefallen ist, aber erst knapp vor der Weltmeisterschaft nach 12 Jahren Kriegsgefangenschaft aus der UdSSR zurückkehrt. Und dieser Bub sucht sich dann auch irgendwie eine Ersatzvaterfigur und findet sie im Fußballer Helmut Rahn, der dann das entscheidende Tor schießen sollte. Aber als Figuren für mich ganz brillant gezeichnet und von Peter Lohmeyer gespielt ist, auch dieser Kriegsheimkehrer, der 1953 wieder nach Deutschland kommt und sich einfach nicht zurechtfindet. Er ist schwerst traumatisiert durch die Kriegszeit, durch die Zeit im sowjetischen Gefangenenlager. Seine Frau, auch wieder ein guter Typ, war die klassische Trümmerfrau, die sich ohne Mann die eigene Existenz aufbauen musste, das in einer Kneipe geschafft hat, wo er nichts damit anfängt. Dann seine Tochter, die hat einen Freund, der Brite oder Amerikaner, spontan erinnere ich mich zu ist, aber das waren doch die ehemaligen Feinde. Er ist in der Nazizeit in den Krieg geschickt worden. Sein älterer Sohn freundet sich mit dem Kommunismus an und geht dann auch nach Berlin. Und das löst er, indem er gewalttätig zunächst wird und versucht, irgendwie seine Rolle wieder zu finden in Deutschland, entscheidet sich aber dann spontan mit seinem kleineren Sohn eben zu diesem WM-Finale hinzufahren und auch erst im Nachhinein reflektieren und nicht so sehr beim ersten Ansehen. Das hat mich als geschichtliches Dokument auch begeistert, dieser Film.
Der Sohn übrigens, Louis Klamroth, der den Sohn spielt, ist heute Politmoderator. Der führt durch Hart, aber fair in der ARD.
Ist auch als Nachfolger von Blasberg, wobei natürlich man vorsichtig sein muss ich als Wissenschaftler sagen, nicht alles, was zeitlich aufeinander folgt, hat zwangsläufig einen bewiesenen Kausalzusammenhang. Auch wenn es viele Klapperstörche im Burgenland gibt, da hängt das trotzdem nicht mit der Geburtenrate zusammen. Aber natürlich spannend und ich glaube schon, dass das vielleicht Kinder darstellen ist das ja immer so eine Sache. Ne? Ja. Da entscheiden ja die Eltern, du darfst da mitspielen und so weiter. Aber vielleicht hat ihn das doch auch mitgeprägt. Den Film finde ich jedenfalls ganz großartig. Ja. Muss zugeben, damals sehr auf Peter Lohmeyer als Erwachsenen-Schauspieler fokussiert, weil den kannte ich schon. Und für Fußballfan war natürlich der Pupp viel wichtiger, der selbst auch als Hobbyfußball hat. Und viel gab es ja nicht, was man machen konnte in der armen Nachkriegszeit. Wobei es auch im Film zum Ausdruck gab, es gab dann schon irgendwie schon die durchaus 50er Jahre mit viel Spaß und Vergnügen, aber halt nur für eine kleine Gruppe, die sich schon wieder was leisten konnte. Aber das war schon typisch auch das Kind gezeichnet, aber der Vater, Kriegsheimkehrer, bisschen nicht so lange in Gefangenschaft, aber ein bisschen mich an meinen Großvater erinnert fühlend, das hat mich schon fast noch mehr beeindruckt. Sogar Sportfilm war dann das Tor von Helmut Rahn gar nicht so im Mittelpunkt, aber das ist ja das Problem bei Sportfilmen, wenn sie Spielfilme sind, wie es ausgeht sportlich, das weiß man ja vorher.
Stimmt, ja. Österreich ist ja da WM-Dritter geworden, kann ich mich erinnern, im Halbfinale gegen Deutschland, leider 1-6 verloren.
Aber dann das Spiel um den dritten Platz gewonnen.
Genau, aber richtig,
das Spannende war ja auch, und das ist natürlich auch eine Legende, die Deutschen haben das Finale gewonnen gegen eine ungarische Mannschaft mit Puskás, Hidegkos, die Kocsis, die als die beste Mannschaft aller Zeiten gilt. In der Vorrunde die Deutschen noch 8-3 geschlagen haben, die in England im Londoner Wembley-Stadion 6-3 Mutterland des Fußballs die Engländer degradiert haben. Ja. Wobei Herberger, wenn es nicht erfunden ist, eine gute Geschichte und sonst ist gut erfunden, das Spiel gesehen haben soll und zwar schon beeindruckt war, wie eine ungarische Mannschaft England vorführt, aber gesagt hat, in der Abwehr haben sie ein Problem. Weil auch bei 6-3 heißt das ja im Umkehrschluss, sie haben 3 Tore bekommen. Und das war auch der Ansatzpunkt für seine Taktik. Und also das war schon auch fußballerisch sicher toll. Aber jetzt, damit keine Missverständnisse aufkommen, gekommen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber damals war ich nicht dabei.
Ich auch nicht. Gehen wir wieder zu einer anderen Sportart, nämlich Pferdesport. Und da gibt es diesen Film Secretariat. Da geht es nicht um eine Sekretärin oder einen Sekretär. Worum geht's da?
Es geht um Secretariat, das wahrscheinlich berühmteste Pferd aller Zeiten, aufgrund eines Jahres, 1973, jedenfalls in den 70er Jahren. Und dieses Pferd hat die sogenannte Triple Crown gewonnen. Das sind das Kentucky Derby, das größte Derby überhaupt, plus zwei weitere berühmte Rennen. Und das letzte dieser Rennen hat er nicht nur gewonnen, denn während in den zwei Rennen davor sein Jockey taktisch die Sache angegangen ist, um zu gewinnen, hat er im letzten Rennen, die Belmont Stakes, glaube ich, waren das, aber ich bin gar kein Pferdesportexperte, Secretariat einfach laufen lassen. Und das war gefühlt, er hatte die ganze Ziellänge Vorsprung. Also ganz so war es nicht, aber das waren 30, 40 Längen. Oft geht es ja da um Nasenlänge, die er Vorsprung hatte. Also das war unglaublich. Okay, das war der sportliche Teil. Was mich aber fasziniert hat an dem Film, waren zwei andere Dinge, die ich sehr, sehr kritisch meine. Also das erste war, Secretariat's Besitzerin, im Film von Diane Lane gespielt, war eine Frau. Und im Pferdesport, in der männerlastigen US-Gesellschaft, im Sport überhaupt, in den 70er Jahren, das ging irgendwie gar nicht. Mhm. Und dann ist nicht nur eine Frau Rennstallbesitzerin, sondern hat sie auch ein bisschen vielleicht auch das Glück, jenes Pferd zu haben, das das Beste aller Zeiten war. Und diesen Aspekt fand ich gut. Und das Zweite, genauso kritisch genommen, gesehen, es gab wie in allen Ländern, auch in den USA, Wahlen und Rankings der 100 größten Sportler des Jahrhunderts und Sportlerinnen. Und in dem Fall des 20. Jahrhunderts. Die beste Frau war eine Ikone sowohl des Tennissports wie der Emanzipationsbewegung, Billie Jean King, die durchgesetzt hat, dass Frauen im Tennis nicht für einen Hungerlohn spielen, während Männer sich bereichern können bei jedem Turnier und die sich wirklich auch für Frauenrechte eingesetzt hat. Ich weiß, es leider ist in unserem Gespräch spontan aus dem Gedächtnis nicht auswendig, aber die war irgendwo bei Platz 30, 40. Und deutlich vor ihr war nicht nur lauter Männer, sondern war auch ein Pferd, Secretariat, der wahrscheinlich kein Mann mehr war, sondern ein Wallach, nein. Also ich glaube, er hat dann noch durfte nachher in die Zucht gehen. Aber ich meine, das ist ja unglaublich. Nicht nur die Frauendiskriminierung an sich, sondern ein Pferd besser zu ranken in einer Aufstellung der Top 100 der größten Sportlerinnen und Sportler des Jahrhunderts. Also übler kann man Frauendiskriminierung ja gar nicht ausdrücken.
Stimmt, ja.
Das Pferd konnte allerdings nichts dafür.
Das Pferd konnte nichts dafür. Und der Film ist ja wohl ein sehr emotionaler Film.
Es ist ein sehr emotionaler Film und es ist ein kitschiger Film, sind wir ehrlich.
Walt Disney,
Disney produziert. Aber die Geschichte rundherum, und wir bewegen uns wieder zu etwas, was wir früher angesprochen haben, letztlich ist es immer eine Gesamtgeschichte, die einen beim Sport begeistert und die einen auch in einem Sportfilm begeistert. Ich bringe ein Beispiel, warum es immer die Gesamtgeschichte ist. Wenn Sie jetzt nicht wirklich ein Schwimmexperte sind, acht Leute, die im parallelen Bahnen schwimmen. Und in der Zeit der Ganzkörperanzüge früher haben die auch alle noch gleich ausgeschaut, weil außer den Haaren und hat man ja gar nichts erkennen können. Ja. Da müssen sie sich schon sehr gut auskennen, dass sie anhand der Schwimmstile da irgendwas rauslesen. Aber wenn sie natürlich wissen, dass in Bahn 4 ist dieser oder jener und der hat früher das gewonnen oder knapp verloren oder das ist das Duell USA-Australien. In einer Doku übrigens verfilmt, als die australische Männerstaffel 2000 in Sydney bei den Heimolympischen Spielen die Amerikaner geschlagen hat. Eines der größten Triumphe überhaupt. Vor allem, weil die damals ein Jahr vorher gesagt haben, wir werden viele Schwimmgoldmedaillen gewinnen. Alles gut und schön. Aber wir wollen diese eine gewinnen, die immer nur die Amerikaner bisher gewonnen haben. Und eine 4x100 Meter Kraulstaffel, also Freistil korrekt formuliert, ist ja recht leicht zu prognostizieren. Windschattenschwimmern gibt's nicht. Ja? Man kann einfach die Bestzeiten der vier besten Schwimmer addieren und da wären diese Australier nicht knapp hinter den Amerikanern gewesen, auch nicht deutlich, sondern Ewigkeiten hinter den Amerikanern. Ja. Nur ein Jahr lang hat ganz Australien gesagt, wir gewinnen das Ding. Und in einer Doku des australischen ABC, nicht des amerikanischen, hat man dann nachher sehr gut beschrieben, wie das auch bei den Schwimmern unglaublichen Druck aufgebaut hat. Nur weil einer ein Jahr vor den Spielen gesagt hat, aber diesen einen Bewerb, diese Staffel müssen wir gewinnen. Und dann ist man draufgekommen, das wird schwierig. Mhm. Und wie können wir das überhaupt machen? Also absolut von den besten Kraulern, die eine Einzelmedaille gewinnen, haben wir genau gar keinen. das ist aber eine Graustaffel, also das könnte ein Problem werden. Aber wir haben den weltbesten Delfinschwimmer, Michael Klim. Mhm. Der war ein Weltklasse-Grauler, wenn auch nicht der Favorit, der wird als erster anschwimmen. Der war der Delfin-Weltrekorder. Mhm. Damit er aber in der Graulstaffel eine Chance hat, muss er Graul-Weltrekord schwimmen. Mhm. Das ist, als hätte ich Marcel Hirscher gesagt, du musst die Streifabfahrt fahren, aber mit Streckenrekord. Du musst den Streckenrekord von Didier Küsch dort brechen. Du musst besser runterfahren, als Stefan Eberhardt, der jemals gefahren ist.
Geht eigentlich nicht.
Das geht nicht. Michael Klim hat diesen Weltrekord als Startschwimmer geschwommen. Dann haben sie zwei schwächere Schwimmer gehabt und am Ende sagten sie, wir lassen Ian Sorb starten. Ian Sorb war der neue Superstar, 17 Jahre jung, auf den Langstrecken. 400 Meter Graul und so weiter. Und haben gesagt, ja, aber du musst auf 100 Meter gegen den amerikanischen Superstar Gary Holt Jr., schon 4 Jahre vorher Olympiasieger, gewinnen. Das ist, als würde ich einem Mittelstrecken- oder Langstreckenläufer sagen, du musst Usain Bolt über 100 Meter schlagen. Auch ziemlich
auch aussichtslos. Unmöglich eigentlich.
Und sie kommen fast gleichzeitig ins Wasser, springen los und Gary Holt Jr., der Amerikaner, schwimmt los, als gäbe es kein Morgen. Ja, und ist eine Körperlänge vor Ian Sorb, auch noch nach 70, 75 Meter. Mhm. Und am Ende gewinnt Ian Sorb um Handbreite. Und in diesem Stadion waren aber 20.000 fanatische Australier, die sich immer sicher waren, wir gewinnen das Ding, weil wir sagen das ja seit einem Jahr. Und sie haben gewonnen und dann gibt's viele Legenden. Der arme Gary Holt Jr., der Amerikaner, der selbst eine spannende Person hat, weil er eine schwere Krankheit überwinden musste, der hat den Fehler gemacht zu sagen, we will smash the Aussies like guitars. Ich übersetze das sehr frei, wir werden sie aus dem Becken prügeln.
Ja.
Und nachher stehen natürlich diese 4 amerikanischen Schwimmer etwas betroppelt am Beckenrand und neben ihnen die 4 Australier und spielen Luftgitarre. Eines der berühmtesten Fotos der Sportgeschichte. Das war beeindruckender als die Siegerehrung, obwohl da das ganze Land die australische Hymne mitgesungen hat.
Der Sport schreibt die besten Geschichten. Keine wahre Geschichte, aber wir können keinen Sportfilm, Sport-Doku-Talk machen ohne Rocky, finde ich. Ist keine wahre Geschichte, aber eine der erfolgreichsten Reihen ever. Wie stehen Sie zu den Rocky-Filmen mit Sylvester Stallone?
Ich habe ein doppeltes Problem. Erstens, irgendwann ist die Grenze bei mir, bei aller Bewunderung für das Training, für die Beweglichkeit, beim Boxsport natürlich erreicht, weil man weiß, bis hin zu Todesfolgen, schwersten Verletzungen, Langzeitschäden, was da alles passiert ist. Rocky ist deshalb für mich irgendwie faszinierend. Faszinierend ist ja kein immer positiver Begriff, weil es mehr vereint. Die erste Rocky-Folge, den ersten Film, kann man aus meiner Sicht mit viel gutem Willen als eine soziale Milieustudie sehen. In Philadelphia, in sehr beengten sozialen Verhältnissen, der jetzt nicht als großer Geist geborene Rocky Balboa aufwächst, der immer wieder ausgenutzt wird von Managern, die ihn als Fallobst in die falschen Kämpfe schicken, der sich verliebt, der irgendwie auch weiß, er kann ja nichts außer Boxen, könnte es nur Rausschmeißer oder Geldeintreiber für die Mafia sozusagen werden, ist aber grundehrlich und ein guter Mensch und kriegt dann als PR-Gag von der Gegenseite gedacht die Chance um einen WM-Kampf und kämpft um diese Chance, verliert den Kampf. Also da kann man viel Positives finden. Mhm. Und dann gab es eine Fortsetzung nach der anderen. Die zweite Film, natürlich unvermeidlich, der Retourkampf, den er dann gewinnt. Ja. Aber im dritten Film kämpft er gegen Clubber Lang, gegen den bösen Schwarzen wieder. Und im vierten gegen von Dolph Lundgren gespielt, den Sowjet. Das ist der Kalte Krieg in den Boxring transportiert. Wirklich kein stumpfsinniges Klischee mehr ausladen. Also wer das gut findet, soll es tun. Aber wer ernsthaft behauptet, der Film hat eine einzige intelligente Szene, der sollte selbst einen Intelligenztest machen. Ja.
Weil das ist da werden einfach wir böse Zuschriften.
Nein, ich sage nicht, dass man nicht macht es, wenn es einem Spaß macht, gefällt, ja, aber dass da irgendein Intellekt drinnen ist, kann man also bei viel guten Willen beim vierten Rocky-Film nicht mehr behaupten. Der ist ziemlich stumpfsinnig und der ist einfach pure US-Propaganda damals im Kalten Krieg gegen die UdSSR und das auf wirklich allerbilligste Art. Ja, politische Anspielungen Empfehlungen gibt's, weil zum Schluss wird dann irgendwie die applaudiert, weil der letzte Kampf in Moskau stattfindet und da sieht jemand, der wohl an Michail Gorbatschow erinnern soll, der die Reformen in der UdSSR eingeleitet hat, und als der klatscht, klatschen dann auch die Sowjets für Rocky Balboa. Aber das ist billigstes Siegerklischee ohne jedwede Größe, und übrigens voll gedopt ist dann natürlich nur der Sowjet, weil sonst ist ja in anderen Ländern nie gedopt worden im Sport, soweit zum Thema mangelnder Intellekt. Es gibt genug, ich kenne mich bei Laufsport aus, genug auch Amerikaner, die voll gedopt waren. Florence Griffiths-Joyner ist eine Laufikone. Ihre Laufweltrekorde stehen mehr als unter Generalverdacht.
Ja. Kommen wir wieder zu einer anderen Sportart. Und zwar, sind Sie Formel-1-Fan? Weil Rush wäre ein interessanter Film über Niki Lauda und James Hunt.
Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Formel 1, sportlich wie grundsätzlich, weil sportlich ist es einerseits eine Sportart, wo neue, auch umweltfreundliche Techniken entwickelt wurden, aber eine trotzdem einen ökologischen Fußabdruck im Ausmaß einer Elefantenherde hinterlassen. Allein schon, dass dieser Formel 1-Zirkus ja, so, ja, um die ganze Erde reist. Aber ich bin 1967 geboren. Und damit in den 70er Jahren habe ich begonnen, im Fernsehen Sport zu sehen. Und Niki Lauda wurde 1974 richtig gut, 75 und 77 und dann 84 nochmal Weltmeister. Also konnte ich gar nicht anders, als mit Niki Lauda groß zu werden. Das hat auch gefühlt ganz Österreich dann die Rennen geschaut. Und die Person Niki Lauda hat ja Österreich viel länger geprägt. Und das hat mich auch sehr fasziniert. Sportlich wieder ein bisschen ambivalent, weil es gab ja auch viele Formel-1-Rennen, wo genau gar nichts passiert ist, die sind, wie Niki Lauda selbst in einem Zitat einmal beim zwischenzeitlichen Rücktritt gesagt hat, im Kreis gefahren. Und das wurde ihm zu blöd. Und er hat dann auch aus Finanzgründen für seine Fluglinie ein Comeback gewahrt und wurde nochmal Weltmeister. Aber was mich im Film Rush, geht es ja um die Weltmeisterschaft 1976 und um die Rivalität. Niki Lauda, der in diesem Jahr nicht Weltmeister wurde, sondern seinen Feuerunfall am Nürburgring in Deutschland hatte, gegen den Lebemann James Hunt, der dann Weltmeister wurde. Und unabhängig jetzt noch vom Feuerunfall und dem sensationellen Comeback, hat Niki Lauda mich fasziniert, weil er in seiner Zeit der beste Formel-1-Fahrer war, aber behaupte ich, nie der schnellste. Er konnte also nicht ein Auto schneller um den Kurs prügeln als jemand anderer, vielleicht ganz am Anfang seiner Karriere, aber auch da war eigentlich Ronnie Peterson, der Schwede, der immer zur falschen Zeit im falschen Auto saß und dann in einem schon veralteten Rostlaube Lotus schwer verunglückt ist. War wahrscheinlich zunächst der schnellste, aber Lauda konnte, und das ist für mich der beste Fahrer, gleichzeitig auch ein Auto schneller machen. Das wird im Film auch gezeigt. Sein erstes Auto war ein BRM, damit gewinnt man nichts. Aber er hat das ganze Setting verändert und war plötzlich 1-2 Sekunden schneller als sein Teamkollege, wie später bei Ferrari, Claire Regazzoni aus der Schweiz. Und er hat auch den Ferrari, mit dem Jacky X, immerhin ein Le Mans-Sieger, gar nichts mehr gewonnen hat, zum schnellsten Auto gemacht. 75 ist er damit Seriensieger und Weltmeister geworden. Gegen den Brasilianer Fittipaldi, der als das Musterbeispiel des denkenden strategischen Piloten galt. Und 76 war Lauda der Favorit gegen den Lebemann James Hunt, der Alkohol, Zigaretten, Liebesaffären, für all das in den Medien war, dessen Stil es nicht war, das Auto ausgetüfteltes zu verbessern, sondern er hat sich reingesetzt und ist wie ein Irrer schnell gefahren. Aber Lauda war auch vorne in der Weltmeisterschaft, das war der schreckliche Feuerunfall. Er kam zurück, körperlich verunstaltet, noch schwer verletzt. Manche haben ihm gesagt, er wird nie wieder überhaupt fahren können. Seinen ersten Trainings war er ganz schlecht, wurde aber dann im Rennen Vierter. Und dann gibt's halt diese Schlussszene, die den besten Rennfahrer aller Zeiten Lauda gezeigt hat, weil er auch intelligenter war. Das war der Grand Prix von Japan eben in Fuji, wo strömender Regen war und die Sache war einfach saugefährlich. Und Niki Lauda ist nach einer Runde ausgestiegen, weil er gesagt hat, der WM-Titel ist ihm wichtig, aber nicht um sein Leben.
Ja.
Und das wurde ihm vorgeworfen, wäre doch der Feuerunfall um die Folgen, er sei eben feig geworden. Nein, er war schlau, dass er das nicht gemacht hat. Während Hunt, der anfangs im Rennen Probleme hatte, sich wie ein Verrückter wieder auf die Piste aus der Boxengasse katapultiert hat und dann eben noch den notwendigen Platz für den WM-Titel, weil Lauda dann schon auf dem Weg zum Flughafen gewonnen hat. Trotzdem hat mich das bei Lauda bewundert. Und also dann, nachher war er sicher nicht mehr der schnellste Fahrer. Und auch nicht im schnellsten Auto. Und noch ein Jahr später war das schon Mario Andretti im Lotus. Aber er hat es immer geschafft, nochmal Weltmeister zu werden. 77 gegen Lotus und Andretti und 84 gegen den Teamkollegen Alain Prost im gleichen Auto, im McLaren. Und auch Prost war ein Tüftler. Der konnte ein Auto schneller machen. Und er hat einmal halben Punkt gewonnen in diesem Jahr, die Weltmeisterschaft Lauda gegen Prost. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und ist, glaube ich, gar nicht genug gewürdigt worden. Da hat man viel zu oberflächlich nur hingeschaut, wer kommt als Erster ins Ziel.
Ja. Ich fand übrigens Daniel Brühl sehr stark als Niki Lauda, auch mit dem Akzent, wie er gesprochen hat.
Ich war, als ich das live mitverfolgt habe und Lauda und Hunt gesehen habe, 8, 9, 10 Jahre alt. Also man möge mir verzeihen, dass die persönliche Erinnerung nicht taugt. Aber ich fand die Typen im Film von Daniel Brühl beide, also auch Hemsworth als James Hunt, sehr, sehr gut zeichnend. Und auch beide Schatten- und Sonnenseiten zeichnen. Hunt war irgendwie dann natürlich als der Lebemann unverantwortlich auch tätig als Fahrer. Die Szene ist wahrscheinlich aber erfunden, aber er war bei dieser Rivalität nie bösartig gegen Niki Lauda. Eine wahrscheinlich erfundene Szene, als ein Journalist Lauda in der Pressekonferenz gefragt wird, was sagt eigentlich ihre Frau nach dem Brandunfall? Findet diese überhaupt noch attraktiv? Also wirklich eine letztklassige, untergriffige, widerliche Fragestellung, die ein seriöser Journalist nie stellen würde, und Hunt hört das mit, so ist die erfundene Szene, und legt ihm dann eine auf, also verprügelt ihn in der Toilette. Gewalt ist sowieso strikt abzulehnen, das ist genauso durch nichts zu rechtfertigen, und sie ist auch nicht so passiert, die Szene. Aber es hat schon diesen ambivalenten Hunt wieder gekennzeichnet, der übrigens mit dem WM-Titel erreicht hat, was er wollte. Nachher hat ihn Formel 1 nicht mehr interessiert, und der Schlussszene schildert dann Lauda auch, dass ihm Hunt irgendwie in Badeschlapfen mit 20 Kilo Übergewicht entgegenkommt, weil er sich dann nur noch auf seine anderen Hobbys, und dazu zählt der Alkohol, gestürzt hat. Und der ist dann aber leider auch sehr, sehr früh tragisch verstorben, gerade als er seine Alkohol- und Drogenprobleme wieder in den Griff bekommen hatte.
Stimmt. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Es hat mich sehr gefreut.
TV Media. So habe ich das noch nie gesehen.